Aufgabe, über die Jahreslosung von 2024 zu predigen. Und wir haben sie ja schon gehört. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Dieser Vers ist eingebettet, stammt aus dem 1. Korinther Kapitel 16 und es ist eingebettet in die letzten Anweisungen, die Paulus an die Gemeinde in Korinth gibt. Er spricht über die Sammlung für Jerusalem, er spricht über seine Reisewünsche, über Timotheus und Apollos sowie andere Gläubige, die ihn besucht haben. Und mitten hinein in diese beschreibenden Aussagen schreibt Paulus in den Versen 13 und 14: Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig und stark, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Vier Aufforderungen, bevor Paulus dann mit seinen Grüßen an die anderen Gemeinden und von der Gemeinde fortfährt. Seid wachsam, haltet fest, treu fest an dem, was ihr glaubt, seid mutig und stark und in all dem handelt in Liebe, denn alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ich denke, eine Aussage, die wir alle bejahen. Es wäre toll, wenn wir alles in Liebe täten. Wie würde unsere Welt aussehen? Ja, wenn unser ganzes Handeln aus Liebe geschehen würde, und zwar in allem. Wie würden unsere Familien, unsere Freundschaften, unsere Gemeinde aussehen, wenn wir alles in Liebe tun würden? Liebe. Andreas hat die Frage schon gestellt, was ist Liebe? Es ist ein Wort, das häufig gebraucht wird, sehr unterschiedlich ausgelegt wird und mit dem vieles auch entschuldigt wird. Also, was heißt Liebe? Ich habe den Duden befragt. Duden, die Aussage, die Auslegung für die deutsche Sprache. Da steht als erstes, es ist ein starkes Gefühl des Hingezogenseins, starke im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen. Zweitens, es ist auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe oder Ähnliches. Und als drittes, eine gefühlsbetonte Beziehung zu einer Sache oder Idee. Eine andere Definition besagt, Liebe ist ein Gefühlszustand der Wertschätzung und Zuneigung, durch den wir Bindungen eingehen können. Also Liebe ist ein Gefühlszustand der Wertschätzung und Zuneigung, durch den wir Bindungen eingehen können. Und neben Angst und Trauer nimmst du Liebe als eines der stärksten Gefühle wahr. Die Art und Weise, wie du Liebe wahrnimmst, ist dabei sowohl geistiger als auch körperlicher Natur. Mir sind bei diesen Definitionen zwei Sachen aufgefallen. Das erste ist, sie sind gefühlsbezogen, also individuell. Denn ich fühle anders, als du fühlst. Was also ist der Maßstab für Liebe? Oder brauchen wir vielleicht gar keinen Maßstab? Und das zweite, was mir aufgefallen ist, Liebe geschieht im Miteinander. Ich brauche ein Gegenüber für Liebe. Und ich denke, damit stimmen wir alle überein, dass wir ein Gegenüber für die Liebe brauchen. Aber wie sieht es mit dem Gefühlsbezogen aus? Stimmen wir da auch überein? Gilt das auch für uns als Menschen, die wir Christus nachfolgen wollen? Und was sagt uns denn die Bibel, also Gottes Wort, darüber, was Liebe ist? Gibt sie uns vielleicht einen Maßstab, an dem wir Liebe messen können? Andreas hat den Text, nein, so weit sind wir noch nicht. Lesen wir mal gemeinsam 1. Johannes 4, Vers 7 bis 8. Dort steht: Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Neben der Aufforderung, uns einander zu lieben, wird deutlich, dass die Liebe nicht irgendein Gefühl ist, sondern eine Person, nämlich Gott selbst. Das heißt, Gott ist Liebe. Er definiert, was Liebe ist. Nicht wir, nicht die Welt, sondern Gott selbst. Wenn Gott also Liebe definiert, dann müssen wir uns Gott in seinem Wesen, seinem Charakter sowie in seinen Handlungen ansehen. Schauen wir uns einige Bibelstellen an, die etwas über Gottes Charakter und sein Handeln aussagen. Und wir hatten letztes Jahr oder dieses Jahr eine Jahreslosung, die genau das getan hat, die einen Aspekt davon genannt hat. Er ist ein Gott, der mich sieht. Also ein Gott, ja, der mich wahrnimmt, dem ich wichtig bin. Im 1. Johannes 4, Vers 9 und 10 lesen wir weiter: Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gott hat uns zuerst geliebt. Und zwar, wie wir in Römer 5, Vers 8 lesen können, beweist Gott uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Gott hat also mit seiner Liebe zu uns nicht gewartet, bis wir perfekt waren, bis wir uns wunderbar verhalten und alles in Ordnung ist. Nein, als wir noch Sünder waren, als wir noch nichts von ihm wissen wollten, da hat er uns bereits geliebt. Und klar wird aus diesen Versen auch: Gott hat seinen Sohn Jesus Christus zu uns auf die Erde gesandt, damit wir durch seinen Tod und seine Auferstehung die Vergebung der Sünden erhalten können und damit das ewige Leben, wenn wir an ihn glauben. In Joel 2, Vers 13, also im Alten Testament, dort steht: Aber zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Kehrt zum Herrn, eurem Gott, zurück, denn er ist gnädig und barmherzig, er gerät nicht schnell in Wut und ist voller Liebe. Es tut ihm leid, wenn er jemanden bestraft. Gott ist gnädig, also milde, Nachsicht zeigend, schonungsvoll. Gott ist barmherzig, also aus Mitleid und Mitgefühl helfend, Armut und Leiden zu lindern suchend, voller Liebe. Er gerät nicht schnell in Wut, er ist voller Liebe. Gerade die Gnade und Barmherzigkeit Gottes können wir an seinem Verhalten gegenüber dem Volk Gottes erkennen. Immer und immer wieder hat Gott ihnen geholfen, ihnen vergeben, sie ermahnt, geführt, aus Notlagen befreit. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann erleben wir genau das gleiche Verhalten Gottes uns gegenüber. Er hat uns von Schuld befreit, uns in Nöten geholfen. Wenn wir uns von ihm entfernt haben, hat er uns nicht einfach losgelassen, sondern hat uns gesucht. Und wenn wir umgekehrt sind zu ihm, dann hat er uns vergeben und uns erneut angenommen. Aus Liebe. 1. Thessalonicher 5, Vers 24: Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Gott hat uns berufen. Er hat uns nicht einfach nur geschaffen, gesagt, ja, jetzt leb mal, sondern er hat uns eine Berufung gegeben. Er möchte, dass wir zu seiner Ehre leben, zum Lob seiner Herrlichkeit. Was für eine Herausforderung und gleichzeitig was für eine Ehre. Gott will uns gebrauchen, damit die Welt ihn durch uns kennenlernt und durch uns sieht. Und Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das heißt, wir dürfen immer wieder zu Gott kommen, wie wir sind, und er nimmt uns an. Er vergibt uns, er reinigt uns von unserer Sünde. Seine Tür ist offen, wenn wir zu ihm kommen. Und wie beim Gleichnis vom verlorenen Sohn steht Gott da mit offenen Armen und empfängt uns. Was für ein Privileg. Was für eine Gnade. Was für eine Treue. Das ist unser Gott. Und Gott hält sich an seine Versprechen. Gerade in der Adventszeit haben wir gesehen, wie er alle Vorhersagen, die Gott seinem Volk im Hinblick auf den Messias gemacht hat, sich in Jesus Christus erfüllt haben. Das heißt, auf Gottes Wort ist Verlass, hundertprozentiger Verlass. Wenn Gott etwas sagt, dann gilt es. Und das gilt nicht nur für seine Verheißungen, sondern auch für seine Gebote. Was Gott Sünde nennt, ist Sünde, auch wenn die Welt uns etwas anderes vorlebt. Lassen wir uns nicht beirren, sondern halten wir fest an Gottes Wort. Wer noch mehr über Gottes Charakter wissen will, dem empfehle ich Psalm 145, ein Lobgesang auf Gottes Charakter. Andreas hat das vorhin in einem Beispiel schon angesprochen, mit dem das Leute erwarten, du sprichst von Liebe, also musst du mir gefälligst helfen. Es wird ja manchmal argumentiert, wenn Gott doch Liebe ist und ich doch Liebe empfinde, zum Beispiel für jemanden, dann ist das, was ich tue, richtig. Denn Gott ist ja schließlich endlich Liebe und es geht ja hier um Liebe. Es wird zum Beispiel gesagt, wenn ich mit einem ungläubigen Partner zusammen bin, ich liebe die Person, also ist es richtig und also ist es auch gut vor Gott. Sam Alberry schreibt in einem Artikel, die Antwort auf das Gott ist Liebe Argument, die Antwort auf das Gott ist Liebe Argument ist, darauf hinzuweisen, dass Gott Liebe ist, nicht bedeutet, dass er alles bestätigt, was wir Liebe nennen. Die Tatsache, dass Gott Liebe ist, bedeutet nicht, dass er alles bestätigt, was wir Liebe nennen. Und er fährt fort, es meint, dass Gott weitaus mehr über Liebe weiß als wir, sodass wir auf ihn hören sollten, wenn wir herausfinden wollen, wie wir unsere Liebe leben und so einander angemessen und gut lieben. Gott ist Liebe und er definiert, was Liebe ist. Halten wir fest, Gott ist der Maßstab für Liebe, und zwar Gott allein. Andreas hat den Text schon gelesen, wir lesen ihn ein zweites Mal, so prägt er sich vielleicht uns auch etwas besser ein. Korinther 13, 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8, ist eine Beschreibung, wie Liebe sich ausdrückt. In der Neues Leben-Übersetzung heißt es, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. So sieht Gottes Definition von Liebe aus. Schauen wir uns die einzelnen Beschreibungen etwas näher an. Erstens, Liebe ist geduldig und freundlich, auch in einer hitzigen Diskussion. Ich war letzte Woche bei meinen Enkeln. Ihr wisst, wie Kinder sind, da wurde um ein Spielzeug gestritten oder sie wollten nicht tun, was die Eltern ihnen sagten. Und da ging es schnell hoch her. Da wurde geschrien, in einer weinerlichen Stimme gesprochen. Was war die Antwort der Eltern? Nicht immer, ich kann euch beruhigen. Freundlich, geduldig, aber auch bestimmt. Und das brachte wieder Ordnung. Regeln, bestimmtes, liebevolles Verhalten wurde gefordert. Man ging nicht unbedingt auf die Wünsche der Kinder ein. Auch das ist Ausdruck von Liebe den Kindern gegenüber. Und auch Gott setzt unserem eigensüchtigen Verhalten Grenzen. Und er weist uns geduldig darauf hin. Zweitens, Liebe ist nicht neidisch, nicht anstößig. Wo bin ich neidisch auf das, was andere haben oder können? Neid bedeutet auch, ich bin unzufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und ich gönne dem anderen nicht, was Gott ihm gegeben hat. Neid kommt aus dem Vergleichen mit anderen. Und Galater 6, Vers 4 sagt, jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Drittens, Liebe ist nicht überheblich, nicht stolz. In einer anderen Übersetzung heißt es, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Und Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ist das mein Maßstab im Verhalten anderen gegenüber? Oder prahle ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Können? Schaue ich auf andere herab, weil ich denke, ich kann das besser oder ich bin etwas Besseres? Dabei ist doch alles, was ich kann, kommt doch von Gott. Er ist der, der mich befähigt. Viertens, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Nicht selbstsüchtig sein heißt, ich stehe nicht im Zentrum. Ich suche nicht meinen eigenen Vorteil, sondern achte auf den anderen. Achte auf die Bedürfnisse des anderen. Und Jesus ist uns hier ein hervorragendes Beispiel. Jesus hatte als Rabbi das Recht, dass seine Jünger ihm die Füße waschen würden vor einer Mahlzeit. Aber was tut er? Er steht auf und wäscht die Füße seiner Jünger. Er beugt sich hinab und dient ihnen. Und ich muss mir hier immer wieder die Frage stellen, was motiviert denn mein Handeln? Mein eigener Vorteil oder die Bedürfnisse des anderen? Und nehme ich diese Bedürfnisse überhaupt wahr und lasse mich von Gott leiten, dementsprechend zu handeln? Fünftens, die Liebe lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Wir haben vorhin im Joel gelesen, dass Gott langsam zum Zorn oder zur Wut ist. Wie sieht das bei uns aus? Gehen wir schnell in die Luft, regen uns schnell auf und lassen wir dieses Gereiztsein dann an anderen aus? Ich bin schuldig an der Stelle. Ganz besonders, wenn es darum geht, dass irgendein technisches Gerät nicht funktioniert. Und ja, ich lasse das dann auch an anderen aus, die spüren das. Also eine Aufgabe für mich, das zu lernen. Oder bewahren wir Ruhe, auch wenn der andere uns ärgert? Und können wir dem anderen dann auch vergeben oder halten wir fest an dem, was er uns angetan hat? Es passiert mir immer mal wieder, dass ich in Gedanken mir da Argumente überlege, mit denen ich den Vorwürfen des anderen begegnen würde. Ich spiele die Situation in meinem Kopf nach, immer und immer und immer wieder. Und ich brauche hier Gottes Gnade, um das im Gebet wirklich abzugeben und eben nicht festzuhalten oder in meinem Kopf wieder durchzuspielen. Und wenn ich es im Gebet abgebe an Gott, dann bewahrt es mich auch davor, es dem anderen in einer ähnlichen Situation vorzuhalten. Also nicht nachtragen, sondern mit Gottes Hilfe loslassen und darauf vertrauen, dass Gott sich kümmert. Sechstens, die Liebe freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Ich denke, keiner von uns freut sich, wenn wir von Ungerechtigkeit hören oder lesen. Wir regen uns auf, wir schimpfen. Aber sprechen wir es auch an? Haben wir den Mut, in Liebe auf Unrecht oder falsches Verhalten hinzuweisen? Liebe beinhaltet, dass wir unser Gegenüber achten und wertschätzen. Es bedeutet nicht, dass wir alles gutheißen, was diese Person tut oder sagt. Jemanden zu lieben heißt auch, dass ich diese Person auf falsches Verhalten oder Sünde hinweise und deutlich mache, was für Konsequenzen dieses Verhalten hat. Aber bitte in Liebe. Mir hat mal jemand gesagt, dass die Person, die es wagt, dir etwas zu sagen, auch etwas Negatives, eine Person ist, die dich wertschätzt. Die Person, die das zwar wahrnimmt, es dir aber nicht sagt, der bist du in gewisser Weise gleichgültig. Tun wir aber bei unserem Zurechtweisen nicht so, als wäre ein Ändern des Verhaltens oder an der Versuchung zu widerstehen leicht und mit einem simplen Gebet abgetan. Wir sollen Mitgefühl mit dem anderen haben und ihm auf dem Weg der Abkehr von falschem Verhalten begleiten und unterstützen und trotzdem Unrecht beim Namen nennen. Und auch dies können wir an Gottes Verhalten seinem Volk gegenüber wunderbar ablesen. Gott hat seinem Volk stets vor Augen geführt, dass wenn sie ihn verlassen, ihm nicht gehorchen, Konsequenzen hat. Letztendlich hat es zu der Gefangenschaft in Babylon bzw. Assyrien geführt. Aber gleichzeitig hat Gott seinem Volk immer auch einen Ausweg aufgezeigt. Und wenn sie umgekehrt sind zu ihm, dann hat er ihnen geholfen, ihnen vergeben und sie wieder zurechtgebracht. Das ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit in Aktion. Seine unendliche Liebe zeigt sich hier. Siebtens, die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht, oder hält durch bis zum Ende. Die Liebe nimmt alles auf sich. Und das sehen wir an Jesus. Ganz besonders bei seiner Verhaftung, bei den Verhören, denen er ausgesetzt war, dem Ausgesetztsein von Spott, Hohn und Schlägen und schließlich bei der Kreuzigung. Christus erträgt all das, um uns zu retten, aus Liebe. Es ist unvorstellbar für mich und es ist doch wahr. Und letztens, die Liebe wird niemals aufhören. Warum? Weil Gott selbst die Liebe ist und er ist ewig. Deshalb wird Liebe niemals vergehen. Und das ist die Art Liebe, in der wir alles tun sollen. Dazu fordert uns die Jahreslosung auf. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich empfinde dies als einen sehr hohen Anspruch, dem ich, wenn ich auf mich selbst schaue, nicht gerecht werden kann. Tamara Hinz schreibt dazu, die Aufforderung, alles aus der Gesinnung der Liebe heraus zu tun, ist ein hoher Anspruch, der mich vollkommen überfordert. Schon jetzt fallen mir unzählige Situationen, Handlungen und Menschen ein, für die meine Liebe ganz sicher nicht reichen wird. Wie befreiend ist es zu hören, dass ich diese Liebe auch gar nicht selbst produzieren muss, sondern nur weiterzugeben brauche, was ich von Gott empfange. Das ist das Schöne. Ich muss die Liebe nicht in mir selbst finden oder produzieren. 1. Johannes 4, Vers 11 bis 13 sagt uns, liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Und weil er in uns lebt, ist Liebe in uns. Und Römer 5, Vers 5b sagt, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, so übersetzt es die Schlachter-Übersetzung. Wenn wir an Jesus Christus glauben, die Vergebung annehmen und sein Kind geworden sind, dann schenkt er uns den Heiligen Geist, Gott in uns. Und damit auch seine Liebe. Nicht ich muss die Liebe zum Nächsten in mir produzieren oder aus eigener Kraft den Nächsten lieben, sondern ich darf mich voll und ganz dabei auf Gott stützen. Ja, ich kann den anderen nur lieben, weil ich im Glauben Gottes Liebe selbst erst empfangen habe. Gott mir seinen Heiligen Geist geschenkt hat und mir seine Liebe für den Nächsten schenkt. Ich darf im Gebet Gott darum bitten, dass ich seine Liebe an den anderen weitergeben darf und weitergeben kann. Ich darf mit geöffneten Händen jeden Tag neu vor Gott stehen und bekennen, Herr, meine Liebe reicht nicht für alle herausfordernden Situationen und Begegnungen an diesem Tag. Ich brauche dich und deine Liebe. Komm du selbst und fülle mein Herz. Und so und nur so kann ich der Aufforderung aus der Jahreslosung, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen, mit Gelassenheit und im Vertrauen auf Gott begegnen. Ihn täglich bitten, dass er dies in mir bewirkt und durch mich handelt. In diesem Sinne, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.